So, und dann erstmal vielen Dank an das Sprachenzentrum, dass ich mich diesem Thema annehmen durfte. Natürlich als Deutsch-Franzose vergleiche ich ständig irgendwo beide Länder und was dort jeweils passiert. Aber es ist natürlich auch noch interessanter, das systematisch auch machen zu können, wie ich es in diesem Vortrag tun kann. Und ich möchte auch ganz kurz erklären, was ich vorhabe. Also was ich vorhabe, ist eben zu schauen, wie ist die Corona-Pandemie in Deutschland und Frankreich, wie ist darauf reagiert worden? Und wie lässt sich vielleicht auch erklären, warum die Länder unterschiedlich reagiert haben? Und was lernen wir vielleicht daraus auch über uns selbst und die Art und Weise, wie in unserem Land, in unserer Kultur damit umgegangen wurde? Was ich nicht möchte, ist zu versuchen, irgendwie zu sagen, wer hat es besser gemacht? Ich glaube, das ist zum einen schwierig, weil die Voraussetzungen ja nicht die gleichen sind. Das heißt, man müsste allerlei Parameter da noch mit reinrechnen und dann wird es äußerst kompliziert. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch gar nicht so zielführend, diese Frage, auch wenn sie vielleicht oft nahe liegt und wenn Sie auch darüber nachdenken, wenn verglichen wird mit anderen Ländern, sei es aus Asien, sei es Schweden oder wie auch immer. Häufig kommt man immer an den Punkt, wo man sagt, naja, aber man kann das eigentlich nicht so ganz vergleichen, denn es gibt zu viele Faktoren, die sich nicht vergleichen lassen. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich nur versuchen, besser zu verstehen, warum in beiden Ländern so gehandelt wurde und möchte dann im Zweiten auch versuchen zu fragen und zu schauen, was das vielleicht für die deutsch-französischen Beziehungen im Großen, also auf politischer Ebene, aber auch im Kleinen, auf privater, persönlicher Ebene, da werden Sie auch immer wieder sehen, dass ich dann auf meine eigenen Erfahrungen komme. Was bedeutet es? Was hat das bedeutet? Was bedeutet es aktuell? Und was wird es vielleicht in Zukunft bedeuten für diese Beziehungen? So, fangen wir mit dem Anfang an. Und ich möchte das da an der Stelle auch gleich persönlich machen. Jeder wird das ein bisschen anders wahrgenommen haben, erlebt haben, wann für ihn sozusagen klar wurde, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur irgendwas, was dort einen nicht so direkt betrifft, sondern wo man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt passiert hier wirklich etwas sehr Besonderes. Und für mich war das ein Freitag der 13., der 13. März, vielleicht für Sie auch. Das war ein Tag, nachdem die Schulschließungen in Bayern angekündigt wurden. Und ich war an dem Tag in der Bibliothek und es kam ja, schon fast zu Panikausleihen, zu Hamstern von Büchern. Also wir hatten an diesem Tag so viele Ausleihen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Doppelt so viel wie an einem sehr guten Freitag, dreimal so viel wie an einem normalen Freitag. Und man spürte, dass die Stimmung recht unsicher und unklar war. Wie plötzlich das dann doch irgendwo kam, ist für mich zum Beispiel auch daran erkennbar, dass ich 3 Tage vorher an dem Dienstag noch ein sogenanntes Erzählcafé mit 50 Senioren dicht an dicht, also Risikogruppe hoch 10, in der Bibliothek durchgeführt habe, ohne dass da irgendjemand groß darüber nachgedacht hat, erscheint einem fast unvorstellbar. So begann das für mich. Für jeden wird das ein bisschen individuell gewesen sein. Interessant ist aber, dass das ein bisschen vor den dann großen Reden der Politikerinnen und Politiker in beiden Ländern kam, also ein paar Tage zuvor, zumindest für mich. Und mit einem Grund vielleicht auch, warum die großen Reden erst eine Woche später kamen, war, dass sowohl in Bayern als auch in Frankreich noch eine große Aufgabe bevorstand, die man noch durchführen wollte, nämlich Kommunalwahlen. Und tatsächlich recht interessant, in beiden Ländern auch durchaus vergleichbar. Man sieht oben auf dem Bild Stilo sterile, also desinfizierte Stifte. Also die Desinfektion war da das Wort der Stunde. Es wurde ganz stark darauf Wert gelegt, dass man eben ja nicht das Gleiche anfasst. Ich habe selber an dem Tag auch in Berg-Rheinfeld auszählen dürfen. Masken gab es noch nicht. Abstand, ja, mehr oder weniger. Aber eben die Desinfektion war tatsächlich da sehr präsent. Soweit so vergleichbar. Dann ging es aber, sage ich jetzt mal, los mit den Unterschieden und das war eben durch die Reden dann der Staatschefin bzw. Staatschefs in den jeweiligen Ländern. Der erste, der sprach, wenn man chronologisch vorgeht, am 16. März, war Emmanuel Macron. Und er sagt, ich hab's übersetzt, wir sind im Krieg, ein Krieg um Gesundheit, ja. Wir kämpfen weder gegen eine Armee noch gegen einen anderen Staat. Doch der Feind ist da unsichtbar, nicht zu greifen, doch er schreitet voran und das erfordert unsere Generalmobilmachung. Also Sie sehen ein sehr militärisches Vokabular und auch Parallelen dazu zum Krieg. In Deutschland, Angela Merkel, zwei Tage später in einer Fernsehansprache, was für sie ungewöhnlich ist, also sie spricht im Vergleich zu Emmanuel Macron oder allgemein auch zu französischen Präsidenten vergleichsweise selten im Fernsehen. Und da hat sie eben ihrem Spitznamen entsprechend eher mütterliche Töne gewählt. Wir müssen auch, wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Und Merkel beendete dann ihre Rede mit den Worten: Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Emmanuel Macrons Schlusssatz war ganz anders. Er war: Ich weiß, meine verehrten Landsleute, dass ich auf Sie zählen kann. Lang lebe die Republik, lang lebe Frankreich. Also ganz anderer Stil. Und das wurde auch in beiden Ländern wahrgenommen, dass der Stil sehr unterschiedlich war. Der Spiegel zum Beispiel sagte: Reden an die Nation halten in Frankreich in der Regel, was ihr Name verspricht. Sie sind feierlich, im Ton staatstragend und zuweilen pompös. Präsident Emmanuel Macron beherrscht diesen Sound bis zur Perfektion. Der Pathos liegt ihm. Also es ist eine Mischung aus Verständnis, weil das sozusagen typisch französisch sei, aber zugleich auch eine gewisse Verwunderung oder ja, oder zumindest der Erkenntnis, dass man es selber ganz anders machen würde, was sozusagen den Ton angeht bei Emmanuel Macron. Und die Franzosen haben natürlich auch die Rede von Angela Merkel gesehen und haben auch erkannt, dass tatsächlich die Kanzlerin nicht sagt, dass ihr Land im Krieg sei. Eine Anspielung, die mit dem Nationalsozialismus assoziiert und wie ein Schreckgespenst wirken würde. Zugleich hat die BRD eine Ablehnung des mit der Nazizeit verknüpften Autoritarismus geerbt, die mit dem vom Coronavirus aufgezwungenen Maßnahmen schwer vereinbar ist. Also auch hier hat man sozusagen historische Erklärungen dafür, warum es diesen Unterschied gibt, aber auch da erkennt man, dass eben der Stil ganz anders ist. Interessant ist ja dann die Frage, hat das dann jeweils für das Land gepasst? Und was man sehen kann, bei Angela Merkel zumindest schon mal, ist, dass der, jetzt muss ich mir hier die Fenster vielleicht ein bisschen beiseite schieben, sonst sehe ich nämlich selber nicht meine Folie, genau. Also Sie sehen hier an dieser Stelle diesen großen Sprung, den sie bei den Beliebtheitswerten gemacht hat. Das entspricht ungefähr dem Moment, wo eben diese Rede und auch die Corona-Pandemie so richtig losging. Also den Ton hat sie für deutsche Verhältnisse dann offensichtlich getroffen mit ihrer Rede. Und bei Emmanuel Macron, da kann man einen durchaus ähnlichen Effekt, auch wenn auch auf niedrigerem Niveau. Die Beliebtheitswerte von Emmanuel Macron sind nicht so hoch wie die von Angela Merkel, aber auch da ein deutlicher Sprung in dem Zeitraum, wo eben diese Krise begann. Also durchaus den Ton getroffen. Jetzt ist die Frage, warum haben beide sozusagen im Endeffekt gepasst, obwohl sie so unterschiedlich sind. Und ich denke, da wird es dann interessant, tatsächlich mit diesem Vergleich der Kulturen dann eben auch zu beginnen. Bevor man vielleicht die Kulturen sich anschaut, muss man natürlich auch schon mal sagen, es sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Also man kann sich Angela Merkel tatsächlich schwer mit so einem militärischen, kriegerischen Ton vorstellen. Also das muss man natürlich schon auch berücksichtigen. Persönlichkeit erstmal ist unterschiedlich. Aber es ist auch eine andere Rolle, die die beiden spielen. Also der Präsident in Frankreich, man spricht da teilweise auch von einem monarchischen Präsident, ist tatsächlich da sehr, sehr stark, hat weite Befugnisse. Sie sehen auch links oben das Büro von Emmanuel Macron. Unten sehen Sie das von Angela Merkel. Und der Stil ist doch sehr unterschiedlich. Und ja, während unten eben, sage ich jetzt mal, eher das Büro ja, der obersten Verwaltungschefin vielleicht zu sehen ist, hat man oben durchaus schon etwas, was ja schon mehr hermacht, wenn ich das so sagen darf. Also die Rolle im Staat ist schon eine unterschiedliche. Auch die Bedeutung von Hierarchie ist eine andere. Also in Frankreich, ob das jetzt im Politischen ist, im Beruflichen ist oder auch zum Beispiel in der Schule. Hierarchie ist deutlich präsenter als in Deutschland, wo man ja weniger stark diese Hierarchien wahrnimmt. Dann vielleicht auch mit der Geschichte. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Rollen sind ganz anders und das hat auch was mit Geschichte zu tun. Die Fünfte Republik in Frankreich, die jetzt aktuell ist, die ist eine Reaktion auf eine Krise vom Parlamentarismus, auf einen mehr oder weniger konkret drohenden Militärputsch im Algerienkrieg. Und da wollte man einen starken Präsidenten haben, der dem Ganzen wieder etwas Stabilität gibt. Genau das Gegenteil natürlich in Deutschland, wo ja die Reaktion eben nach dem Krieg war, man will unbedingt vermeiden, dass man wieder so einen autoritären einzelne Person hat, die zu viel Macht hat und deswegen auch starke Gegengewichte der Kanzlerin gegenüber gestellt hat. Und das funktioniert ja tatsächlich auch sehr gut, vielleicht zum Leidwesen teilweise, aber was man auf jeden Fall merkt, also es kann sich offensichtlich niemand wirklich ganz aufspielen. Man muss immer miteinander zusammenarbeiten, weil man gegenseitig voneinander auch abhängt im deutschen Aufbau. Und vielleicht auch als letzter Punkt noch, der Umgang mit Regeln ist auch unterschiedlich. Also in Frankreich ist die Erwartungshaltung vielleicht schon, dass da strikte, strenge Regeln gesetzt werden, gegen die man sich dann auch gerne wieder auflehnt. Also es gibt diese Abreibung mit der Autorität, die ist schon da, aber man erwartet trotzdem erstmal klare Ansagen. Also die Protestkultur in Frankreich, die ist ja durchaus, denke ich, bekannt. Und das ist aber sozusagen ein Modell, was eingespielt ist. Also strenge, klare Regeln und dann auf der anderen Seite durchaus immer wieder Reibung auch, die da stattfindet. In Deutschland eher eine hohe Bedeutung vom Kompromiss, sieht man jetzt auch in der Corona-Pandemie immer wieder diese Runden, in denen viele verschiedene Interessen zusammenkommen müssen und ein Ausgleich gefunden werden muss und wo Autorität auch eher abgelehnt wird. Und ja, diese Regeln eben eigentlich eher wahrgenommen werden als der Rahmen, in dem sich dann jeder frei entfalten kann und der deswegen auch sehr wichtig ist. Man nimmt sich die Zeit, diese Regeln wirklich im Kompromiss gut auszutarieren, aber dann sollen sich doch bitte auch alle an diesem Rahmen halten, damit wir uns dann auch alle frei entfalten können in diesem Rahmen. Also diese Unterschiede mögen auch mit erklären, warum der Ton ein anderer war und dann auch vielleicht in der Umsetzung in einzelnen Punkten dann auch Unterschiede erkennbar waren. Auch wenn man sagen muss, der Grundgedanke war durchaus vergleichbar, nämlich eben Kontakte zu vermeiden. Der Stil dann im Einzelnen war ein bisschen anders. Es gibt aber zum Beispiel auch Begriffe, die anders sind und wo ich es auch interessant finde, das zu vergleichen. In Deutschland spricht man, das werden Sie wissen, wenn Sie in Deutschland leben oder deutsche Nachrichten verfolgen, von dem Inzidenzwert. Ja, der Inzidenzwert ist ganz zentral, den kennt man in Frankreich auch, also le taux d'incidence auch in Frankreich durchaus vorhanden. Aber in Frankreich gibt es noch einen zweiten Begriff, der sehr präsent ist, der in Deutschland viel weniger präsent ist, und zwar der Begriff des Cluster. Dabei geht es um so Ausbruchsgrüppchen, Ausbruchsgruppen, wo eben, also zum Beispiel eine Hochzeitsfeier, wo es Infizierte gab, wäre dann ein solches Cluster. Jetzt ist die Frage, warum sprechen die Deutschen vergleichsweise wenig von diesen Clustern? Und das hängt, denke ich, auch sehr stark mit der Ebene, wo die Corona-Pandemie bekämpft wird, nämlich in Deutschland eben auf Ebene der Landkreise. Und der Inzidenzwert ist natürlich da sehr praktisch, weil der funktioniert eben in diesem abgesteckten Raum, abgegrenzten Raum des Landkreises. Beim Cluster hat man ja immer wieder das Problem, was ja auch in Deutschland immer wieder eins war, nämlich dass, wenn die Personen aus unterschiedlichen Landkreisen kommen, dann muss man schon wieder gucken, wer ist da jetzt zuständig und wer kommuniziert mit wem. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle dabei, warum eben diese Cluster vergleichsweise selten thematisiert werden und präsent sind, zum Beispiel auch in den Medien. Also ich habe es, das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Studie, aber ich habe mal einfach geguckt in der Süddeutschen Zeitung und in Le Figaro, wie oft so diese Wortpaare, also für Deutschland Corona und Inzidenz, beziehungsweise Corona und Cluster vorkommen und dann eben auch Incidence Covid und Cluster Covid in Frankreich. Und wie gesagt, im Figaro ist ungefähr, kommt Incidence ungefähr gleich häufig vor wie Cluster im Zusammenhang mit Covid. Während ich zu Corona und Inzidenz in der Süddeutschen 22.600 Einträge fand und zu Corona und Cluster nur 1.280. Also es ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich objektiv eine andere Darstellung des Desinfektionsgeschehens. Auch interessant ist, wie man in Deutschland penibel versucht hat, zumindest am Anfang, jetzt nicht mehr, diesen Begriff der Ausgangssperre zu vermeiden. Also man sprach dann relativ umständlich, also wenn man Franzosen davon abhalten will, Deutsch zu lernen, dann kann man ihnen so einen Begriff wie Ausgangsbeschränkung zeigen und dann ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass man sich denkt, huch, will ich diese Sprache wirklich lernen? Also dieser recht komplizierte Begriff, der sollte diesen Begriff Ausgangssperre vermeiden, der so hart klingt. Und ich glaube auch, dass das englische Lockdown eine Möglichkeit war, ja, etwas, das ist schon mal halt eine andere Sprache und war eine Möglichkeit, eben diesen Begriff Ausgangssperre dann eben zu vermeiden. In Frankreich hat man dieses Problem nicht gehabt und das hängt sicherlich auch mit der unterschiedlichen Sensibilität, die man für diese Problematik auch hat in beiden Ländern. Angela Merkel, die ja auch selber in der DDR gelebt hat, hat das auch selber gesagt, also dass eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit der Geschichte, die Deutschland hat, schon, ja, dass sie sich dessen schon bewusst ist, wie problematisch das auch ist. Also auch da sieht man zum Beispiel einen sprachlichen Unterschied. Ob das dann immer auch kulturelle Unterschiede sind, wie gesagt, das habe ich immer mit einem Fragezeichen noch versehen hier auf der linken Seite, aber ich denke, an der Stelle kann man zumindest historische Gründe mit anführen. Und beim letzten, da kann man vielleicht wirklich diskutieren, ob das Zufall ist oder wirklich ein kultureller Unterschied. Aber interessant ist, dass der Hashtag in Frankreich Restez chez vous war, also durchaus auch wieder etwas Autoritäres, ja, bleiben Sie zu Hause als Aufforderung, während man ja in Deutschland mehr dieses Wir bleiben zu Hause, also wir machen das zusammen und wir finden gemeinsam eine Lösung, was tatsächlich mehr nach Konsens klingt. Kann Zufall sein, kann vielleicht auch einfach Sprachunterschiede sein, aber vielleicht auch mehr. Das muss man, kann man diskutieren. Ein letztes interessantes Wortpaar war dann, was ich noch habe, was nicht ganz ein Wortpaar ist, aber ein Aspekt, der mir wichtig noch erschien, ist die Attestation in Frankreich. Das haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht gehabt, nämlich ein Selbstattest, in dem man erklärt, warum, welcher Grund sozusagen vorliegt, dass man aus dem Haus tritt. Das musste man sich als Franzose selbst attestieren mit dieser Attestation. In Deutschland hat man eine lange Liste von triftigen Gründen, mehr oder weniger klar formuliert, die einem erlaubt haben, aus dem Haus zu gehen. Außerdem in Frankreich, Sie sehen das hier auch wieder an einem persönlichen Beispiel, das ist, meine Schwester wohnt in Paris und das war der Radius, in dem sie sich im Frühjahr aufhalten durfte. Ein Kilometer um ihre Wohnung, also da geht, wir haben ja jetzt auch mittlerweile diese Radius-Thematik in Deutschland, aber da geht es ja um die Gemeinde- oder Stadtgrenze. Hier geht es tatsächlich um die Wohnung, ein Kilometer, was zur Folge hatte, dass meine Schwester so gut wie nie aus dem Haus gegangen ist, weil in dem Radius, der ihr da zur Verfügung stand, war eigentlich nichts wirklich Interessantes, wo sie hätte irgendwie hingehen können. Und da hat sie es lieber gleich gelassen. Also man sieht da auch viel, viel härter, wie diese Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren dann eben in den jeweiligen Ländern umgesetzt wurden. Zunächst zumindest da im Frühjahr. Und ich glaube, das hat eben auch wirklich was mit Kultur und Geschichte auch der jeweiligen Länder und damit auch unterschiedlichen Reaktionen, die man erwartet hat von den Bevölkerungen. Was aber auch dazu geführt hat, zum Beispiel, dass mir im Frühjahr oft unklar war, was bedeutet zum Beispiel, dass ich spazieren gehen darf. Darf ich dann mein Auto nehmen und, keine Ahnung, zum Beispiel in die Rhön fahren und dort spazieren gehen? Ist das dann noch ein triftiger Grund? Oder darf ich halt nur am Main entlang spazieren? Weil gerade irgendwann, wenn man dann einen Monat lang immer dieselbe Runde spaziert ist, würde man auch gerne wieder was anderes sehen. Aber ja, das nur so am Rande. In der Praxis, glaube ich, waren Confinement und Lockdown in beiden Ländern doch recht ähnlich. Man hatte den Fokus auf das Zuhause, also bei meiner Mutter, das war eine Nachricht, die sie mir geschickt hat, hat sie eben erwähnt, sie ist im Homeoffice. Sie hat Zeit zum Stricken, zum Lesen, kann endlich die Fotos von 2014, also da sieht man, so oft kommt sie nicht dazu, die zu sortieren, mal endlich ins Album einzukleben. Meine Schwester sei im Aufräumen, mein Bruder am Computer spielen. Ich glaube, das ist in beiden Ländern recht ähnlich gewesen, wie man diese Monate verbracht hat. Übrigens auch interessant, dass man es in der Bibliothek auch gespürt hat. Also die Sachbücher zum Thema Bauen oder Wohnen, die waren sehr, sehr nachgefragt. Gut, man kann sich vorstellen, die Reiseführer hingegen, die sind ziemlich eingebrochen. Also das ist tatsächlich auch immer interessant, das zu beobachten. Also in der Praxis glaube ich dann letztlich doch relativ ähnlich, aber in der im Ton, im Stil und auch in den Nuancen, wie dann diese Maßnahmen genau verordnet wurden, gab es dann doch auch klare Unterschiede zwischen beiden. Besonders interessant, denke ich, ist aber, wie man auf das jeweils andere Land geschaut hat. Und insbesondere auch am Anfang, wie man in Frankreich auf Deutschland geschaut hat. Und im April habe ich diese Fernsehsendung gesehen, wo der Titel war: Deutschland, warum sind Sie besser? Andere Artikel waren dann noch deutlicher: Warum sind Sie immer besser oder schon wieder besser? Also, es hatte wirklich etwas von, ja, schon wieder die Streber aus Deutschland, immer müssen Sie die Besten sein. Also, es hatte schon fast etwas, ja, Nerviges sozusagen auch schon fast. Und eine Antwort, die man da immer wieder gab, und Sie sehen es, wenn Sie, ich weiß nicht, wie gut die Auflösung dann ist, aber Sie würden es sehen im Untertitel, dass das föderale System da immer wieder genannt wurde als Vorteil. Man könne so dann eben viel direkter, lokaler reagieren, dort, wo des Ausbruchs geschehen sei. Und das sei sozusagen der Grund, warum Deutschland sich so viel besser, unter anderen Gründen, warum Deutschland sich da so viel besser aus der Affäre gezogen habe. Noch im Oktober hat man in der Wirtschaftszeitung Lysenko ebenfalls festgestellt oder getitelt, warum Deutschland besser aus der Affäre zieht als wir, gemeint ist Frankreich. Da waren die Gründe allerdings schon ein bisschen, ich würde sagen, nüchterner. Also man hat auch einfach demografische Zahlen auch herangezogen, also dass französische Haushalte mehr Personen umfassen, die dann im Schnitt auch auf engerem Raum wohnen, dass es dann auch solche Zufälle gab wie diese große evangelikale Versammlung in Mulhouse im Februar mit 2500 Teilnehmern aus ganz Frankreich inklusive Übersee, wo es eben zu Ansteckungen kam und dadurch innerhalb von kürzester Zeit das Virus auf dem gesamten Territorium von Frankreich verbreitet wurde. Ein solches, gut, wir hatten Ischgl, aber trotzdem, das war nicht ganz vergleichbar auch von der Wirkung. Und dass alles in allem Deutschland so einen gewissen Vorsprung gehabt habe, einfach was das Infektionsgeschehen anging und dann diesen Vorsprung auch halten konnte. Also dass es vielleicht auch neben dem föderalen System noch, ja, schlicht einen gewissen Zufallseffekt auch gab, der da mit reinspielt. Trotzdem, die Deutschen waren noch relativ überzeugt davon, dass ihr Weg da sehr erfolgsversprechend sei. Die Zeit traute sich zumindest dann mit Blick auf den harten Lockdown, als in Deutschland dieser Lockdown Light noch galt, dass die Regeln in Frankreich als autoritäres Absurdistan, also doch relativ streng, sage ich jetzt mal, zu bewerten. Natürlich, das ist im Endeffekt dann die einzelnen Punkte, die da erwähnt werden, das ist das, was man hier im Grunde genommen auch diskutiert. Ja, schläft das Virus nachts oder warum? Nein, ist andersrum. Ist das Virus nachts besonders aktiv oder warum gelten Ausgangssperren nur ab bestimmten Uhrzeiten oder was hat das mit diesem Radius auf sich und so weiter? Also im Grunde genommen, die Kritik ist immer, wenn ich es ein bisschen vereinfachen darf, immer die gleiche, dass eben allgemeine Regelungen im Einzelfall oft absurd wirken können und man sich dann eben fragt, ob sie dann so zielführend seien. Aber immerhin, also bemerkenswert Mitte November noch ein gewisses Selbstvertrauen in Deutschland, dass man da schon ja, eine smartere Lösung gefunden habe als Frankreich. Dann, Anfang Dezember, begann man dann doch zu merken, vielleicht auch nicht. Die Deutsche Welle titelte: Warum funktioniert der Lockdown Light nicht? Und stellte fest, in Belgien sind die Infektionszahlen deutlich gesunken, ebenso in Frankreich. Also da war schon die Erkenntnis, dass das Ganze vielleicht doch nicht ganz so verkehrt war, was in Frankreich passiert ist. Auch die Franzosen sahen zum Beispiel eben in Grafiken, dass die Kurve steil wieder nach unten ging, während das beispielsweise eben auch, oder nicht beispielsweise, sondern insbesondere auch in Deutschland relativ stabil nur blieb, also nicht die Welle nicht wirklich gebrochen werden konnte, wenn man, das war ja immer das oft gewählte Wort. Und ja, und Deutschland sich halt zunehmend eben von diesem Musterschüler zum Nachzügler. Mittlerweile haben ja sogar einige das Wort Sorgenkind in den Mund genommen. Und auch die französische Presse titelte dann kurz vor Weihnachten: gestern noch vorbildlich ist Deutschland nun mit dem Schlimmsten konfrontiert. Und interessant ist, dass jetzt das, was die große Stärke im Frühjahr noch gewesen sein sollte, jetzt die große Schwachstelle war, das föderale System. Die Kanzlerin, die sei da schon früh weiter gewesen, hätte erkannt, dass strenge Maßnahmen sinnvoll und wichtig wären. Aber in diesem Kompromiss, der notwendig gewesen sei mit den verschiedenen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, sei eben ein, ja, Paradebeispiel des schlechten Kompromisses dann herausgekommen mit diesem Lockdown Light, der eben nicht die erhoffte Wirkung dann gezeigt habe. Interessant fand ich dann auch in diesem Artikel, dass dann so ein paar kulturelle Aspekte auch noch erwähnt wurden. Also die Franzosen oder dieser Autor zumindest erwähnt er diesen Glühwein, ja, der den Deutschen so unglaublich wichtig zu sein scheint, auch mit einer gewissen Faszination, also was jetzt sozusagen an dieser Tasse Glühwein so wichtig sei. Und ja, fast ein bisschen traurig ist er, dass eben diese sprichwörtliche Disziplin der Deutschen offenbar doch nicht so gilt. Also dass die Deutschen dann doch nicht so diszipliniert sind, wie man immer meint und immer sagt. Und dass die sich dann doch nicht an alle Regeln so penibel halten. Also auch die Grenzen letztlich auch von diesen kulturellen, ja, von diesen Klischees, die man dann manchmal heranzieht, um die einen und die anderen zu beschreiben. Interessant, mit diesem föderalen System ist auch wirklich, da will ich auch mal zeigen, was das für Blüten zum Teil auch treibt. Jeder hat da wahrscheinlich seine eigenen Beispiele. Für mich, der in einer Bibliothek leitet, ist das halt auch die Bibliotheken gewesen. Und Mitte Dezember, als dann aus dem Lockdown Light ein echter Lockdown wurde, ja, da waren die Bibliotheken in den Bundesländern sehr unterschiedlich behandelt. Also in Hessen waren sie geöffnet, im Saarland auch, in den Stadtstaaten ebenfalls. Und es gab einige Bundesländer, da war nicht mal ein Abholdienst erlaubt, so wie eben dann auch in meinem Fall in Bayern. Mittlerweile hat sich die Karte noch mal ein bisschen verändert. Also ich glaube, Bayern sind jetzt wirklich die Letzten, die auch Abholdienste bei Bibliotheken untersagen. Vielleicht ist das morgen dann schon wieder ganz anders. Wir werden es dann sehen. Aber in jedem Fall tatsächlich, dieser Föderalismus ist auf jeden Fall ein Merkmal von der Corona Pandemiebewältigung in Deutschland. Und man kann natürlich auf der einen Seite die Vor- und die Nachteile erkennen. Also sicherlich nah vor Ort zu sein, aber auf der anderen Seite natürlich auch ja, die Notwendigkeit, sich irgendwie einig zu werden, die manchmal gelingt und manchmal nicht und die tatsächlich dann auch Schwierigkeiten machen kann. In jedem Fall das Ziel, was ja mit diesem Föderalismus gedacht war, nämlich dass nicht eine einzelne Person in einer Krisensituation plötzlich zu viel Macht bekommt, das kann man wohl sagen, das funktioniert ganz gut, denn tatsächlich gleichen sich da die verschiedenen ja, Entscheidungsträgerinnen und Träger ein Stück weit gegenseitig aus. Und man kann nur hoffen, dass sie am Ende eben zu Entscheidungen kommen, die in die richtige Richtung gehen. Welche Richtung das auch immer sein mag, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja auch kein Epidemiologe oder ähnliches. In jedem Fall interessant ist, dass sich das Ganze angleicht. Also ich habe hier, als ich diese Folie gemacht habe, das ist ja 10 Tage her knapp, einen Screenshot gemacht von diesen Kurven und man sieht im Frühjahr, wie groß da die Unterschiede sind. Also unabhängig davon, wie das dann auf 100.000 Einwohner umgerechnet genau ist. Sie sehen auf jeden Fall, dass das deutlich höher war in Frankreich als in Deutschland, während man jetzt im Dezember sieht, dass das doch irgendwo auf einer vergleichbareren Höhe zu sein scheint. Ne? Also unabhängig davon, wie das dann im Detail dann ist. Interessant auch, dass sich die Maßnahmen auch ein Stück weit angleichen. Ja? Also jetzt Ausgangssperre ist jetzt kein Problem mehr in Deutschland. Man hat jetzt auch diesen Radius für sich entdeckt, zumindest in einigen Teilen, vielleicht bald in allen. Und auch die Tonlage hat sich verändert. Also emotionaler ist es in jedem Fall geworden. Pathetischer, gut, das ist eine Bewertungssache, aber Angela Merkel sagte für sie durchaus ja auch ungewöhnlich, eben, wenn es das letzte Weihnachten mit den Großeltern sei, dann habe man was falsch gemacht, so sinngemäß. Oder eben auch in Berlin der Oberbürgermeister, wie viele Tote sind ein Shoppingerlebnis wert, auch viel diskutierter Satz, aber der deutlich macht, also auch im Ton ist man von diesem nüchternen, fürsorglichen Stil durchaus auch zum Teil zu einem deutlich emotionaleren Tonlage auch gegangen. So, das war der längste und erste Block, zu dem man jetzt diskutieren kann. Also wenn ich das richtig sehe, sind wir 34 Teilnehmer. Das heißt, ich würde die Diskussion tatsächlich so machen, dass wir sie über den Chat laufen lassen. Und zwar, ich zeige Ihnen mal die Frage, dann können Sie auch schon mal beginnen, darüber nachzudenken, dass Sie einfach in dem Chat ein typisch deutsches Corona-Wort nennen, das für Sie eben diese Corona-Zeit in Deutschland besonders gut illustriert. Wenn Sie aus einem anderen Land kommen, beziehungsweise die Corona-Pandemie stärker in einem anderen Land verfolgt haben, können Sie gerne auch ein Wort aus einem anderen Land in einer anderen Sprache wählen. Dann, falls es nicht Französisch oder Englisch ist, bitte mit der Übersetzung und auch in Klammern vielleicht noch aus welchem Land dann, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Hintergrund der Frage ist im Grunde genommen, ob es vielleicht tatsächlich gewisse Elemente gibt, die man irgendwie als typisch für sein Land erkannt hat oder ob das vielleicht Wörter sind, wo man sagen könnte, ach, die gibt es bestimmt auch in ähnlicher Form in Frankreich. Also ich gucke mal, ob ich den Chat hier auch aufmachen kann und ich dann auch sehe, was wird. Hamsterkauf. Ah. Ja, interessant. Also ich kann ja schon mal anfangen, also Abstand halten. Also klar, gut, ich meine, das ist tatsächlich in Frankreich auch so. Interessant aber ist tatsächlich in Deutschland, dass man sagt, 1,5 bis 2 Meter sei der gute Abstand. In Frankreich eher so 1 bis 1,5 Meter. Und es gibt bei interkulturellen Vergleichen auch Studien dazu, wie eng Menschen aneinander stehen. Und tatsächlich in Frankreich, wenn Sie mal in Paris in einem Café waren, also für mich ist das jedes Mal ein bisschen befremdlich, wie nah mir die Menschen da auf der Pelle rücken, beziehungsweise wie eng die Tische aneinander stehen. Also interessant auch, dass dieser Abstandsbegriff scheinbar nicht nur medizinisch, sondern auch irgendwie ein Stück weit kulturell auch zu sein scheint. Dann haben wir, ja, die Maskenpflicht, klar, die gibt es natürlich auch in Frankreich. Hamsterkauf tatsächlich etwas, zumindest mit diesem Begriff, vielleicht typisch Deutsches auf jeden Fall, was man in der Form in Frankreich, glaube ich, nicht so direkt hat, zumindest nicht so bildhaft. Covid-Idiot, das ist dann auch mit dieser Verschwörungs-, mit diesem Aspekt, aber da komme ich später nochmal zu. Social Distancing, ja. Homeschooling, ja, das gibt es durchaus auch in Frankreich, also. Ja, und dann natürlich diese schönen zusammengesetzten Substantive wie Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das ist zumindest sprachlich tatsächlich etwas, was die deutsche Sprache leichter kann als die französische mit den zusammengesetzten. Bleiben Sie gesund. Corona-Abi, ja, da gucken wir mal, ob das oder wie das dann weitergeht mit diesen Prüfungen. Genau. Lockdown, Shutdown, ja genau, dieser Unterschied Lockdown, Shutdown ist auch interessant. Also ich werde Ihnen auch noch so eine Linkliste zur Verfügung stellen, wo dann auch jeder Artikel da auch mit drin ist. Und einer hat unter anderem auch eben zu diesen Begriffen und auch den Feinheiten zwischen Shutdown und Lockdown, der Shutdown eher die Frage der geschlossenen Geschäfte befasst, wenn der Lockdown eher mit dem aus der Wohnung treten zusammenhängt. Genau. Gut, also das zu dieser Frage. Dann habe ich noch eine zweite Frage, auch die können Sie auch über den Chat machen. Da brauchen Sie kein ganzes Wort zu tippen, sondern es reicht, wenn Sie ein Symbol tippen. Und zwar, ob Sie der Meinung sind, dass die Corona-Strategie inzwischen europäischer wird oder ob weiterhin, das ist jetzt meine Interpretation, aber ob jedes Land eher auf sich selbst schaut. Ich will versuchen, auch ein bisschen zu erklären, wie man das sehen könnte. Also man könnte auf der einen Seite sehen, dass die Maßnahmen einheitlicher zu werden scheinen. Also ich habe es gerade schon erklärt, ne? Also der Radius ist jetzt da, Ausgangssperre wird gewählt. Man könnte auch sagen, die Pandemie ist überhaupt in allen Ländern jetzt wirklich angekommen. Also es gab ja im Frühjahr doch eine sehr unterschiedliche Betroffenheit der Länder. Mittlerweile ist da kein Land mehr wirklich ausgenommen. Oder auch das mit dem Impfstoff, was eben auch europäisch gehandhabt wird. Auf der anderen Seite keine synchronen Lockdowns, könnte man natürlich sagen. Also immer noch keine einheitliche Linie. Man schafft es ja auch schon in Deutschland nicht, eine einheitliche Linie zu fahren, könnte man sagen. Und man könnte natürlich auch sagen, dass die EU da eben auch nicht die Kompetenz hat und man in der Berichterstattung auch noch stark die einzelnen Länder sieht. Also ich gucke mal, ich sehe hier viele Schranken, also viele, ne, ein Stern, zwei Sterne, drei, vier, fünf Sterne, sechs Sterne. Jetzt muss ich doch zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, sind nochmal zwei dazugekommen, glaube ich. Naja, aber ich glaube, also tendenziell haben Sie schon das Gefühl, dass das noch, dass es vielleicht noch nicht auf europäischer Ebene ausreichend gesteuert wird. Ja, die Regeln europäischer, aber die Impfungen national. Ah ja, gut, das ist natürlich auch interessant. Man kann natürlich, ist, weil die eine Frage ist natürlich, wo wird der Impfstoff bestellt? Und die andere Frage ist auch, schaut man tatsächlich auf Europa oder guckt dann trotzdem jeder, dass er irgendwie einigermaßen gut wegkommt bei der ganzen Geschichte? Könnte man natürlich auch diskutieren. Genau, also diskutieren ist natürlich, wenn man mit Sternchen und Rauten arbeitet, relativ, aber immerhin, die Frage ist gestellt und Sie können ja auch dann darüber nachdenken. Am Ende finden Sie auch meine E-Mail, wenn Sie jetzt den Wunsch verspüren, dann auch ausführlicher das zu kommentieren. So, dann würde ich zum zweiten Thema kommen. Das ist eigentlich auch ein Aspekt in dieser Chronologie, den ich bewusst noch rausgelassen habe, weil er mir besonders wichtig erscheint, weil er aus meiner Sicht eine Art Tabubruch dargestellt hat. Und zwar waren das die geschlossenen Grenzen. So, ich muss mal gerade das Chatfenster wieder wegschieben. So, die geschlossenen Grenzen. Also im Frühjahr, Mitte März, genauer gesagt, beschloss dann Deutschland, dass es seine Grenzen schließen würde, nach Frankreich unter anderem. Das hat man damals gemacht und man hat es jetzt nicht mehr als Maßnahme, zumindest nicht in dieser harten Form, wie es tatsächlich im März war. Wir werden es gleich sehen. In Frankreich hat man das in Le Monde, also in der einer der wichtigsten Zeitungen Frankreichs, anfangs eher kritisch betrachtet. Ja, also dort hieß es, Kontrollen an den Binnengrenzen stellen kein wirksames Mittel dar, da die Epidemie ganz Europa trifft. Vielleicht kann man auch sagen, Emmanuel Macron ist sicherlich, also das ist, glaube ich, wirklich authentisch, ein sehr überzeugter Europäer. Vielleicht wäre ihm das tatsächlich schwerer gefallen. Man muss aber auch sagen, wir haben es ja vorhin gehört, auch bei der Analyse, warum kommt Deutschland besser weg, was das Infektionsgeschehen anging, was die rein epidemiologischen Fragen anging, hatte Deutschland einen gewissen Vorsprung. Und das kann natürlich dann auch mit erklären, warum Deutschland eben da die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, hey, stopp, 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 wir wollen da jetzt erstmal die Grenzen zumachen und dann beobachten, wie es weitergeht. Vielleicht wäre bei einer umgekehrten Situation, also höheres Infektionsgeschehen in Deutschland, die Franzosen genauso schnell dabei gewesen. Ist, kann man jetzt natürlich schwer herausfinden, denn die Situation ist so, wie sie gewesen ist. Aber in jedem Fall war das tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also wirklich geschlossen war in dem Sinne wirklich so gemeint, dass da wirklich physisch dafür gesorgt wurde, dass die Grenzen nicht überschritten werden konnte, zumindest nicht ohne größeren Aufwand. Und das ist tatsächlich schon etwas sehr Besonderes. Einige, wie dieser Saarländer, nahmen es mit Humor. Also der war es gewohnt, zur französischen Bäckerei zu gehen und dort sein Baguette zu kaufen, weil es ihm wahrscheinlich besser schmeckt. Und gut, er kam dann mit der Angel und hat auf die Unterstützung einer Französin setzen dürfen, die ihm das dann rübergebracht hat. Also mit Humor, aber natürlich auch schon mit einer feinen Kritik schon auch an dieser Situation, die für Menschen, die wirklich in dieser Grenzregion leben, bedeutete, dass ihr Alltag komplett anders war, als sie es gewohnt waren. Ne? Also man sieht ja auch an dieser Stelle bis auf die Schranke keine Grenze. Ne? Also der Bordstein verändert sich nicht, der Straßenbelag, soweit man sehen kann, auch nicht wirklich. Also insofern tatsächlich recht ungewöhnlich. Aber es war leider nicht immer so locker und amüsant. Es gab auch wirklich ziemlich erschreckende Sätze, die fielen. Waren das natürlich immer alles Einzelfälle. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass plötzlich die breite deutsche Bevölkerung Ressentiments gegenüber den Franzosen gehabt hätte. Aber trotzdem, solche Sätze waren schon ungewöhnlich. Also ich zitiere hier aus einem Artikel vom Handelsblatt, der wiederum zitiert, das sind zum Teil Zitate von Zitaten, aber das Handelsblatt schreibt, gesperrte Übergänge und harte Grenzkontrollen erinnern an eine Zeit, die längst überwunden schien. Franzosen auf deutschem Gebiet müssen mit Beschimpfungen rechnen und mit fliegenden Eiern. Und ja, also so, um das zu illustrieren, also Sätze wie hau ab in dein scheiß Corona-Land oder auch, und da merkt man, dass es wirklich ein Geschäft sein muss, was nicht besonders sensibel in der Hinsicht ist, also an der Tür sozusagen, bei uns können Sie unbesorgt einkaufen, wir sind Franzosen und Schweizer frei. Also ja, ich meine, ich habe Geschichte studiert, bin ja als Historiker vorgestellt worden, aber zumindest habe ich studiert, ist das schon ein bisschen erschreckend, dass man sowas schreiben kann, ohne sich mal so Sekündchen zu denken, vielleicht passt das nicht so ganz, vielleicht finde ich da irgendwie eine andere Lösung. Aber tatsächlich auf jeden Fall wirklich, und Sie sehen hier auch nochmal diese Schranken, ist das wirklich in der Form etwas ja, sehr, sehr Ungewöhnliches gewesen und auch Erschreckendes gewesen. Und da möchte ich auch wieder ein persönliches Beispiel wählen, nämlich von meinem Vater. Mein Vater, der wohnt halb in Deutschland, halb in Frankreich. Er hat ein Haus in der Franche-Comté, wo er lebt, wenn es nicht gar zu kalt ist, weil dieses Haus ist nicht ganz so top in Schuss wie das oben bei Potsdam, wo ich auch aufgewachsen bin, wo ich auch studiert habe. Das heißt, er ist es gewohnt, eigentlich zwischen beiden Ländern hin und her zu pendeln, seit vielen Jahren. Außerdem wohnt meine Oma in Rheinland-Pfalz, das ist der grüne Punkt, im Altersheim. Also die besucht er auch immer wieder mal. Und beruflich war er lange in der Schweiz, das heißt, in der Schweiz ist er auch immer wieder. Und er schrieb uns dann eine E-Mail, auf Französisch übrigens, aber das habe ich jetzt mal übersetzt. Die Frage der Grenzschließung beschäftigt mich. Wenn ich Montag in die Schweiz oder nach Deutschland fahren würde, könnte man mir den Grenzübertritt nicht verweigern, aber ich bin nicht sicher, nach Frankreich zurückkehren zu können. In Deutschland müsste ich eine strikte Quarantäne in Kauf nehmen und in der Schweiz gibt es zwar keine Quarantäne, aber ob ich aus der Schweiz zurück nach Frankreich die Grenze überqueren dürfte, ist unklar. Das war dann schon etwas später, als es überhaupt wieder möglich war, die Grenze zu überqueren. Aber es war auf jeden Fall interessant, dass plötzlich so die grüne Grenze, also das sind sozusagen die kleinen Waldwege oder solche Dinge, die halt nicht als Grenze so richtig kontrolliert werden. In Rheinland-Pfalz, also er ist ja da in der Grenzregion aufgewachsen, plötzlich wieder sehr interessant wurden, weil das waren dann so die Ecken, wo man auch mal so schnell rüber konnte. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn man das Gefühl hat, dass so ein Familienbesuch auf einmal wie so ein Schmuggler Geschäft da irgendwie geplant werden muss. Aber das, und ich denke, also für meinen Vater ganz, ganz stark auf jeden Fall hat ihn das sehr beschäftigt, also dass plötzlich eben geschlossene Grenzen da sind, dass dieses deutsch-französische, europäische Alltagsleben nicht mehr möglich war. Das hat ihn sehr, sehr beschäftigt und gut, ich konnte mich damit ein bisschen besser arrangieren. Ich hatte hier so mein Leben, das hat gut funktioniert. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn es gibt ja auch zum Beispiel, das waren ja auch harte Fälle, Paare, ne? Also wenn man seine Partnerin, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in Freiburg lebt und die Partnerin in Frankreich, das war tatsächlich sehr, sehr schwer unter Umständen, je nachdem, wann man wie noch es geschafft hat, in das andere Land zu kommen. Nun rede ich ja hier überwiegend, denke ich, mit Studierenden und deswegen finde ich auch die Frage wichtig, was Corona auch mit eben Menschen, die gerade dabei sind, zu studieren, macht. Und eine Umfrage, das war noch relativ früh, also 14.02. bis 26.03. war die Umfrage, also da waren wir ja noch relativ am Anfang. Da war die Frage, ob eben das Coronavirus die Entscheidung, im Ausland zu studieren, beeinflusst hat. Und schon mal knapp die Hälfte haben das in jedem Fall verschoben. Einige hatten es aber auch schon verworfen. Verschoben, naja, ich meine, so wirklich viel einfacher ist es immer noch nicht geworden. Und ich frage mich auch, inwiefern das auch nachwirken wird mit diesen geschlossenen Grenzen, nämlich eben das Gefühl zu haben, man könnte in einem Land feststecken, ja, also plötzlich nicht mehr zurückkommen. Nicht nur für einen selber, sondern auch natürlich für die Familie sicherlich ein Aspekt, den man vorher, glaube ich, überhaupt nicht im Kopf hatte, aber der jetzt vielleicht in den Kopf nachwirken könnte. Also man könnte sich dadurch natürlich dann auch fragen, inwiefern vielleicht die Corona-Pandemie auch ein Stück weit da eine Generation verloren hat für deutsch-französischen Austausch, für europäischen Austausch oder auch darüber hinaus. Das wäre die Frage-Diskussionsfolie, die als nächstes kommt, nämlich eben die Frage, ob Sie glauben, oder auch vielleicht selber vorhaben, vielleicht sind sie ja direkt auch betroffen, dass Auslandsaufenthalte nachgeholt werden oder ob sie eben glauben, dass da eine Generation ist vielleicht ein großes Wort, aber zumindest ein Teil Generation, ja, eben diesen Austausch nicht machen wird, einen Auslandsaufenthalt im Studium nicht gemacht haben wird, einfach aus den Gründen, dass das im Moment so schwierig ist und vielleicht auch man das Risiko nicht eingehen möchte, da plötzlich vor harten Einschränkungen zu stehen. Oder ja, ob sie denken, das wird nachgeholt oder nicht. Und können das eben mit den Smileys hier machen. So. Wie optimistisch sind sie denn? 1-1. Ja. Das hält sich ungefähr die Waage. Also wir werden das vielleicht noch beobachten müssen, wie sich das dann weiter entwickelt. Ja. Aber es ist in jedem Fall, denke ich, wenn man jetzt bedenkt, ein Bachelorstudium, das sind 3 Jahre, so wie es jetzt im Moment aussieht, wird uns das ja mindestens 1,5 Jahre gekostet haben, sage ich jetzt mal, was internationalen Austausch angeht. Ja, es ist sicherlich nicht ganz einfach, das zu kompensieren. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Man könnte das nämlich auch durchaus optimistischer sehen und könnte sagen, Corona hat immerhin einen positiven Effekt gehabt, nämlich, dass Videokonferenzen durch die Situation jetzt bewährt sind, erprobt sind, auch im Übrigen die meisten, mit denen ich jetzt hier spreche, denke ich, zähle ich jetzt zu der jüngeren Generation, die vielleicht davor auch schon keinerlei Probleme hatte, das zu machen. Aber mein Vater ist jetzt auch ständig mit Videokonferenzen. Früher hat er mich schon bei kleineren Problemchen am Computer angerufen. Mittlerweile scheint er das auch irgendwie relativ souverän hinzubekommen. Und ich denke also, da ist eine Generation wiederum gewonnen worden für diese Technik. Und vielleicht könnte man jetzt das auch wirklich sehr, sehr nutzen, weil man jetzt nicht mehr so hohe Kosten eingehen muss, sondern relativ unkompliziert diesen Austausch machen kann. Oder eben auch ja, Schulklassen, die ja, naja, mehr oder weniger, aber zumindest nach und nach auch technisch so ausgestattet werden, dass sie leichter eben vielleicht auch so eine Videokonferenz mit einer Schulklasse in Frankreich machen können, dass sowas jetzt leichter möglich wird, einfach weil dieses Argument früher mal, das ist technisch kompliziert und dann bricht die Verbindung ab und dann kriegen wir das nicht hin. Dass das jetzt vielleicht ein Stück weit wegfällt, weil man gemerkt hat, es geht schon, es macht manchmal Probleme, aber alles in allem geht es schon. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das einschätzen. Ja, aber doch recht zuversichtlich, dass dieser Aspekt zumindest positiv ist. Ja, manche, und das ist vielleicht immer, das ist wahrscheinlich die klügste oder die, einerseits die klügste und andererseits die leichteste Antwort, beides zu antworten, weil natürlich ja, ist das ein bisschen suggestiv, wie die Frage hier formuliert ist. Also zu sagen, man braucht keinen persönlichen Kontakt, ist natürlich irgendwo Quatsch. Und man kann ja trotzdem anerkennen, dass Digitalisierung dem Austausch geholfen hat. So, aber alles in allem sehen Sie zumindest auch diese mögliche Chance darin, mit der Digitalisierung auch dem Austausch einen Impuls zu geben, wo es früher vielleicht schwierig gewesen wäre. So, der letzte Abschnitt ist, den habe ich kurz und knapp genannt. Da werde ich noch ein paar Punkte, die ich jetzt nicht ausführlich erwähnt habe, noch mal kurz anreißen, damit Sie das auch gehört haben und darüber nachdenken können. Wie gesagt, ich glaube, also zum einen, vielleicht auch, weil ich Geschichte studiert habe, braucht man, glaube ich, immer ein bisschen Abstand, um abschließend zu beurteilen. Deswegen ist das auch alles immer ein bisschen offen formuliert. Und zum anderen sind wir ja auch mittendrin. Also morgen könnte es schon wieder ganz anders aussehen, weil ja tatsächlich auch ein Treffen ansteht, wo wieder neue Regelungen kommen. Also insofern deswegen immer mein Hinweis, dass Sie sozusagen darüber nachdenken sollen. So, kurz und knapp. Zum Beispiel die Frage, ob diese Austeritätspolitik, also diese Sparpolitik, die das Aushängeschild eine Zeit lang war, oder zumindest ein Markenzeichen war deutscher Politik, wenn die alt genug sind, wie soll ich sagen, die Griechenland-Krise sich erinnern, werden wissen, also dieses Sparen als wirklich wichtiges Instrument in Krisen, dafür war ja Deutschland bekannt und auch immer wieder kritisiert worden. Jetzt ist ja eine ganz andere Linie gefahren worden. Es wird sehr viel Geld in die Hand genommen und gut, hier ein Essayist aus Frankreich drückt das ziemlich spitz aus, ja, das Ende der des germanischen Despotismus, also deutscher Gewaltherrschaft, das vielleicht ein bisschen brutal ausgedrückt, aber man kann sich natürlich schon fragen, ob da schon auch ein gewisser Wechsel in der Politik ist und bei dieser Frage, die ja doch in Europa immer wieder zu großen Diskussionen geführt hat. Also ob man jetzt eben ja, sparen muss, damit die Währung in jedem Fall stabil bleibt oder ob man eben die Wirtschaft ankurbeln muss, indem man eben auch mehr Geld investiert. Also das könnte sein, dass sich da Unterschied, ein Wechsel abzeichnet. Wird man sehen müssen, wird wahrscheinlich auch interessant sein zu beobachten, wie da die Bundestagswahl im Herbst da, also in welche Richtung sich da auch die dann noch zu bestimmenden Kandidaten dann aussprechen. Ein Aspekt, der auch interessant ist, sind die Apps. Also einerseits eine Parallele, etwas, was sowohl Deutschland als auch Frankreich als Weg gesehen haben, um besser nachverfolgen zu können, wer sich ansteckt, funktioniert in beiden Ländern jetzt nicht hundertprozentig. Aber in Frankreich gab es wirklich große Schwierigkeiten. Könnte damit zusammenhängen, dass man in Frankreich sich dafür entschieden hat, die Daten zentral zu speichern. Sie wissen ja, in Deutschland war das ja auch eine Diskussion und man hat sich erhofft, mehr Akzeptanz zu gewinnen, indem man eben diese Lösung gefunden hat, wo eben keine Daten zentral gespeichert werden. Und tatsächlich in Frankreich ist das Vertrauen in diese App und die zentrale Speicherung scheint da auch ein wirklich wichtiger Aspekt zu sein, nicht groß. Das Vertrauen ist nicht groß und das führt natürlich auch dazu, dass die Installationen dieser App nicht besonders berauschend sind. Und das führte dann sogar dazu, dass man nochmal eine zweite App rausgebracht hat, in der Hoffnung, dass man vielleicht die Kommunikationsfehler bei der ersten irgendwie lösen könnte. Aber nach dem, was ich zuletzt gelesen habe, hat das jetzt nicht, war das jetzt kein Game Changer, sondern das Problem ist weiterhin da. Also da ist tatsächlich auch interessant, dass Frankreich da einen anderen Weg geht. Man kann die Karte, ja, können Sie mehr oder weniger gut sehen, aber Sie erkennen vielleicht, dass das tatsächlich auch weniger üblich ist. Also die allermeisten Länder und die grün markiert sind, sind auch die, die kompatibel miteinander sind, haben sich dafür einen anderen Weg entschieden. Ein anderer Aspekt, der zumindest in Deutschland auch sehr oft und sehr viel diskutiert wurde in den Medien, war dieses Thema Verschwörungstheorien oder beziehungsweise Theorien soll man, glaube ich, nicht sagen, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ob das vielleicht etwas typisch Deutsches war, in jedem Fall kann man, glaube ich, sagen, dass das nicht ausschließlich irgendwie ein deutsches Phänomen ist, aber im Übrigen auch kein neues Phänomen. Also wenn man ein bisschen recherchiert, dann wird über diese Problematik auch schon früher, auch 2018 dann zum Beispiel, habe ich da Artikel gefunden, viel diskutiert. Und in Frankreich ist da, glaube ich, durchaus vielleicht nicht ganz so extrem und verschlossen, wie es teilweise zumindest in den Medien dargestellt wird, bei deutschen gläubigen Menschen. Aber durchaus, glaube ich, gibt viele Franzosen, die sagen, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? So ein bisschen so diese Stimmung. Und auf die Frage, die meisten Verschwörungstheoretiker sind Spinner, stimmen auf jeden Fall deutlich mehr Deutsche zu als Franzosen. Mag aber auch sein, dass die Umfrage, die es gemacht hat, jetzt muss ich mal gucken, was das Datum jetzt hier war. Das ist jetzt gerade hier nicht, aber ich habe den Artikel Ihnen da als Anhang mitgeschickt, aber es ist auf jeden Fall jetzt hier in der Zeit und in Deutschland wird natürlich die Diskussion im Moment sehr, sehr polarisierend geführt. Ne? Also insofern könnte es natürlich auch einen Einfluss haben, wenn ich das Gefühl habe, dass es in Frankreich nicht ganz so ein großes Thema war, zumindest ja, nicht so früh wie auch in Deutschland. Gut, genau. Das waren nochmal so kurz und knapp ein paar Aspekte zu dieser Corona-Pandemie in den beiden Ländern. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber es soll natürlich die Möglichkeit auch geben, dass Sie ganz offene Fragen stellen, weil diese Chat-Geschichte ist natürlich dem geschuldet, dass es schwierig wird, mit 30 Teilnehmern in der Videokonferenz ordentlich zu diskutieren. Aber natürlich gibt es vielleicht auch Aspekte, die ich vergessen habe, die Sie nicht verstanden haben oder wo Sie sagen, das sehe ich aber ganz anders oder da habe ich aber auch was ganz anderes gelesen, durchaus möglich. Und dann wäre es natürlich ja interessant, wenn Sie das kommunizieren können. Ich trinke mal einfach ein bisschen Wasser, dann haben Sie Zeit zu tippen, wenn Sie wollen oder darüber nachzudenken. Beziehungsweise, also wenn Ihnen noch was einfällt, dann können wir das auch machen. Ich kann Ihnen auch nochmal das Bild auch kurz erläutern, weil fand ich auch sehr schön. Also Sie kennen ja vielleicht diese, ich weiß gerade nicht mehr, ob es sowas in Erlangen auch gab oder gibt, diese Büchertelefonzellen, also wo Sie alte Bücher, die Sie nicht mehr brauchen, deponieren können und jemanden damit glücklich machen können, der das findet. Und die waren eben auch zum Teil im April eben so ja, unschön abgesperrt. Ja, und eben auch mit dem Hintergrund, dass man befürchtet hat, Menschen könnten sich dann irgendwie da anstecken. Also schon erstaunlich auch, wie das sozusagen auch die Landschaft dann zum Teil auch geprägt hat. Und diese Absperrbänder ja, sind natürlich irgendwie auch die rabiateste Form, davor zu gehen. So meine Einschätzung. Gut, also es kam jetzt erstmal keine Frage, dann stelle ich Ihnen nochmal eine. Das ist so eine Art Abschlussfrage. Also Freundschaft mit Abstand ist der Titel gewesen von dem Vortrag. Was glauben Sie, wird das auch zum Motto der nächsten deutsch-französischen Jahre, weil die Krise die Nationalismen stärkt? Oder können vielmehr die sichtbar gewordenen Schwächen der Globalisierung einen neuen Impuls geben? Ich erkläre das gleich. Nur ganz kurz nochmal da unten sehen Sie, wie Sie das darstellen könnten. Also wenn Sie glauben, die deutsch-französischen Beziehungen werden sehr eng werden, dann machen Sie nur einen Punkt. Oder wenn Sie glauben, sogar beide Länder werden fast miteinander verschmelzen, können Sie den Punkt auch ganz weglassen zwischen den beiden Buchstaben. Und je größer Sie den Abstand sehen, umso mehr Punkte können Sie zwischen dem D und dem F dann setzen. Also wenn Sie glauben, die Distanz wird eher größer werden. Ich möchte ein paar Zitate nennen, um zu zeigen, warum man das in beide Richtungen sehen könnte. Also die Tagesschau am 14. Januar von diesem Jahr hat geschrieben, die Corona-Pandemie hat die Abhängigkeit von China, etwa bei medizinischer Ausrüstung, im letzten Jahr schmerzhaft bewusst gemacht und in vielen Ländern zu einem Umdenken geführt. Also diese Erkenntnis, wir können in wirklich schwierige strategische Probleme geraten, wenn wir zu abhängig sind von anderen Ländern und insbesondere anderen Kontinenten. Oder anders, aber in dieselbe Richtung gehend, Deutschlandfunk, als Lieferketten rissen, fehlten Atemschutzmasken und Vorprodukte für Antibiotika wurden knapp. Beides kommt vor allem aus Asien. Seitdem gibt es eine Diskussion über die Produktion lebenswichtiger Güter in Europa, eine Nebenwirkung der Corona-Krise. Auf der anderen Seite, könnte man aber auch sagen oder erkennen, so sagt es die Frankfurter Rundschau am 1. Januar, die Rückkehr nationaler Egoismen in den Hochphasen der Pandemie wird besonders in den Ländern des europäischen Südens nicht vergessen werden. Der vorerst nur mühsam eingehegte Streit über Corona-Hilfen ist nur eine weitere Eskalation einer Diskussion gewesen, die zu einer stärkeren Vergemeinschaftung auf sozioökonomischem Gebiet führen muss. Also da ist sozusagen, das ist der Hintergrund mit dieser Frage, sparen oder investieren, was ist sozusagen der richtige Weg? Und da gibt es ja auch eine große Differenz innerhalb der Europäischen Union. Und es könnte natürlich sein, dass jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, dieser Streit auch wieder deutlicher zutage tritt. Und auch da Frankreich und Deutschland haben da auch tatsächlich unterschiedliche Ansätze eigentlich, traditionell. Und noch ein letzter Hinweis, letzter Punkt, Mitgliedstaaten versuchen mit nationalen Hilfsprogrammen zur Unterstützung von Unternehmen und Beschäftigten die Krise abzufedern. Während die Bundesrepublik ein massives Programm von über 4% des Bruttoinlandprodukts beschlossen hat, ist die Kriegskasse anderer Mitgliedstaaten weniger gut gefüllt. Die bisherigen Hilfsprogramme von Italien, Spanien und Frankreich liegen in der Größenordnung von 1% des Bruttoinlandprodukts. Durch unterschiedliche nationale Maßnahmen kann zum Beispiel ein deutsches Unternehmen auf staatliche Hilfen zurückgreifen, die seinem italienischen Konkurrenten nicht zur Verfügung stehen. Also dass da vielleicht auch die Unterschiede sogar noch stärker werden, weil eben Länder besser abfedern können die Effekte der Corona-Pandemie als andere. So, jetzt gucke ich mal, ob Sie schon sich entscheiden konnten. Gut, ich rede natürlich hier auch vor einem, wie soll ich sagen, bereits gewonnenem Publikum. Sie sind ja wahrscheinlich da, weil Sie Deutschland und Frankreich irgendwie interessiert. Die meisten von Ihnen sind da schon recht zuversichtlich. Ein paar sind da aber auch etwas skeptischer und fürchten, dass das vielleicht doch nur Wunschdenken ist mit der Annäherung als Reaktion auf die Probleme, die Globalisierung sozusagen hervorgerufen hat. Gut. Gut, das war sozusagen ja auch zugleich auch ein bisschen mein Fazit, weil das ja auch die Fragestellung insgesamt, die dahinter stand. Also ich würde tatsächlich auch, vielleicht auch, weil ich optimistischer Mensch bin, schon auch glauben, dass die Beziehungen sich jetzt vertiefen könnten. Also einmal, gut, man muss sehen, wie es dann weitergeht, aber grundsätzlich die Tatsache, dass ja auch Deutschland jetzt tatsächlich sehr stark investiert, könnte tatsächlich dazu führen, dass sich dieser Konflikt ein bisschen relativiert. Und ich glaube tatsächlich, erkennen die allermeisten, dass man am besten diese Krise dann bewältigen kann, wenn man in Europa eben zusammen versucht, das anzugehen. Gut, das hat man oft gedacht, dass das besser wäre, wenn man Probleme zusammen angeht. Nicht immer hat es geklappt. Aber wie gesagt, ich bin da doch optimistisch. Schauen wir mal. Ja, danke schön für das Kompliment, sage ich jetzt mal. Genau. Ich gehe dann auch zur letzten Folie, die zum einen Ihnen dann auch nochmal Danke sagt, dass Sie zugehört haben. Ich meine, das ist der Vorteil von ausgeschalteten Mikros. Ich konnte jetzt natürlich nicht feststellen, ob Sie im Grunde genommen schon längst irgendwas ganz anderes gemacht haben. Aber ich glaube, zumindest haben Sie ja wirklich mitgemacht bei diesen Momenten, wo Sie im Chat mitmachen konnten. Und wenn Sie Fragen haben oder also die erst später einfallen, dann können Sie mir auch gerne eine E-Mail schicken. Ich hoffe, dass zumindest das zum Nachdenken angeregt hat und Sie vielleicht jetzt auch bestimmte Entscheidungen in Frankreich und in Deutschland besser einordnen können, vielleicht woher diese, wie sie zu begründen sind. Also ich fand es auf jeden Fall tatsächlich interessant, die verschiedenen Aspekte auch wirklich mal etwas systematischer zu betrachten, als ich es vielleicht irgendwie in einem Telefonat mit meiner Mutter oder so nebenher mache. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, schon sehr interessant, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht. Gut, dann vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich, lieber Christian. Das war wirklich ein sehr schöner, sehr interessanter, sehr lehrreicher und anregender Vortrag. Ich glaube, du könntest jetzt die Aufnahme beenden.
Ach ja.
Und also, du würdest dann also die Infos oder die Links uns zur Verfügung